Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Erdbebengebiet in Nepal warten viele Menschen weiterhin auf Hilfe. Erst heute, am dritten Tag nach dem Beben, konnten Einsatzkräfte einige der entlegenen Bergregionen erreichen. Lawinen gehen immer noch ins Tal. Erneut wurden Menschen verschüttet. Nepalesische Behörden sprechen bereits von insgesamt mehr als 5000 Toten und erwarten, dass die Zahl noch deutlich steigt. Viele internationale Hilfslieferungen können die Hauptstadt Kathmandu nicht erreichen, weil der Flughafen überlastet ist.
Die Intensivstation des Traumazentrums von Kathmandu, wie alle klinischen Einrichtungen, völlig überfüllt mit Schwerstverletzten, darunter viele Kinder. Wie dieses Mädchen, das unter Trümmern begraben war. Meine Tochter schafft es nicht, rechtzeitig aus dem Haus zu kommen. Es hat 16 Stunden gedauert, bis sie geborgen werden konnte. Auch auf dem Durbar Square, dem Prachtplatz von Kathmandu, sind noch Menschen verschüttet, allerdings ohne Aussicht auf Rettung. Touristen helfen bei der Schuttbeseitigung. Einen erschreckenden Fund gemacht hat soeben Rob aus England. Wir haben eine Leiche geborgen vor 10 Minuten. Mit vereinten Kräften haben wir sie ausgegraben. An allem herrscht Knappheit. Hier stehen Motorradfahrer Schlange für Benzin, wollen auftanken, solange der Vorrat reicht. Unterdessen verschlechtert sich das Wetter und die Versorgungslage der Bevölkerung. Das Kinderhilfswerk World Vision bereitet gerade seine nächsten Hilfstransporte vor. Die Helfer arbeiten im Freien aus Angst vor Nachbeben. Gerade kommt eine schlechte Nachricht. Das mit Hilfsgütern vollgepackte Flugzeug hat noch keine Landeerlaubnis für Kathmandu. Symptomatisch für die schlechte Infrastruktur. Währenddessen wollen viele Ausländer einfach nur weg, hoffen am Flughafen auf freie Plätze. Das gilt auch für eine Gruppe von deutschen Studenten, die es tagelang vergeblich versucht haben. Nun freuen sie sich über eine Mitfluggelegenheit bei einer belgischen Regierungsmaschine, die nicht nur von den Studenten ungeduldig erwartet wird. Denn sie bringt Hilfsgüter. Auch sonst landen immer wieder neue Vertreter von Hilfsorganisationen, werden von Kollegen schon ungeduldig erwartet. Denn Zeit ist in diesen Tagen besonders kostbar.
Zur Situation im Erdbebengebiet jetzt Gábor Hallas live aus Kathmandu.
Die Menschen in Nepal, die brauchen jetzt sehr viel. Sie brauchen Wasser, sie brauchen Lebensmittel, sie brauchen Medikamente und sie brauchen Ärzte. Die internationale Hilfe, die Nepal so dringend braucht, die kommt jetzt ins Land, aber sie kommt spät und in vielen Fällen kommt sie vielleicht zu spät. Einige Helfer einer Hundestaffel zum Beispiel haben heute erst das Land erreicht, am vierten Tag der Katastrophe. Dabei ist jetzt die Chance, noch Überlebende zu finden, natürlich sehr gering. Nepal ist mit diesem Erdbeben, mit dieser Katastrophe überfordert. Es gab Warnungen vor einer solchen Katastrophe, aber die Regierung hat sie ignoriert. Die Regierung hatte keinen Plan. Nun ist es so, dass Nepal ein Land ist mit einer sehr, sehr zerstrittenen Regierung. Es wird über die Verfassung diskutiert und heute war der erste Tag in Nepal ohne ein spürbares Nachbeben, aber trotzdem ist die Gefahr nicht gebannt. Es gab heute eine Schlammlawine und diese Schlammlawine soll 250 Menschen unter sich begraben haben und damit zurück zu Susanne Daubner nach Hamburg.
In der Erdbebenregion sind auch mehr als 100 Deutsche als vermisst gemeldet. Ein Toter wurde vom Auswärtigen Amt bestätigt. Hilfslieferungen aus Deutschland treffen erst nach und nach in Nepal ein. Die Region im Himalaya-Gebirge ist nach dem Erdbeben nur schwer zu erreichen. Es gibt zu wenige Hubschrauber, Straßen sind zerstört.
Die einzige große Straße von China nach Nepal ist durch das Erdbeben nur noch schwer passierbar. Große Felsbrocken und Risse machen den Weg für die Hilfskräfte noch mühsamer, als er ohnehin schon ist. Von Deutschland aus hat die Organisation ISA über Neu-Delhi Helfer nach Kathmandu geflogen. Sie suchen jetzt nach Verschütteten.
Tatsächlich ist es so, dass einige Straßen noch befahrbar sind. Und unser Team bewegt sich gerade mit LKWs und Bussen voran durch Kathmandu hindurch. Und sie werden 60 Kilometer von Kathmandu entfernt eingesetzt, an einem noch teilweise existierenden Hospital. Dort unterstützen sie zum einen medizinisch. Und unsere Rettungshunde und Bergungsspezialisten gehen raus in die Trümmer, zertrümmerten Häuser und suchen dort nach Überlebenden.
Nepal liegt zwischen Indien und China. Die Infrastruktur ist überschaubar. Es gibt nur eine große Route von West nach Ost. Von ihr gehen vereinzelt Straßen ab in die zerklüftete Bergregion. Der einzige internationale Flughafen wurde in den vergangenen Tagen mehrfach geschlossen. Hilfsflüge werden sogar zurückgeschickt, weil die Kapazität nicht ausreicht. Nordwestlich davon liegt das Epizentrum in der Gorkha-Region. Wie hier liegen viele Dörfer in Nepal an Hängen, sind völlig zerstört, einfach gebaut und nicht erdbebensicher. Die meisten sind nur zu Fuß erreichbar. Schnelle Hilfe kann nur aus der Luft kommen, doch Hubschrauber gibt es zu wenige.
Wenn Sie für die Menschen in Nepal spenden möchten, können Sie dies tun unter dem Stichwort ARD Erdbeben Nepal Konto. DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online auf der Seite www.spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen gibt es im ARD-Text auf Seite 888. Vor dem Münchner Landgericht hat heute einer der spektakulärsten Wirtschaftsprozesse seit Jahren begonnen. Auf der Anklagebank sitzen der Co-Chef der Deutschen Bank Fitschen, seine beiden Vorgänger Ackermann und Breuer sowie zwei weitere Ex-Manager des Geldinstituts. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Prozessbetrug vor im Verfahren um Schadensersatz für die Erben des verstorbenen Medienunternehmers Kirch.
Seinen Bürostuhl muss Jürgen Fitschen jetzt einmal pro Woche mit der Anklagebank tauschen. Denn der Co-Chef der Deutschen Bank steht seit heute vor Gericht. Ihm wird versuchter Prozessbetrug vorgeworfen, gemeinsam mit den Ex-Vorständen Rolf Breuer, Josef Ackermann und zwei weiteren Top-Managern. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer.
Sie sollen laut Anklage in einem Verfahren vor dem Oberlandesgericht München in einer Zivilsache falsche bzw. verzerrende Angaben gemacht haben, um einen Schadensersatzanspruch, den die Kirchgruppe gegen die Deutsche Bank geltend gemacht hatte, damals abzuwehren.
Die Staatsanwaltschaft spricht von bewusster Täuschung, erdacht in der obersten Chefetage der Deutschen Bank. Die Angeklagten wollten so Schadensersatzzahlungen an Leo Kirch verhindern. Der hatte Deutschlands größtes Geldhaus für die Pleite seines Medienkonzerns verantwortlich gemacht. Der Grund? Rolf Breuer zweifelte 2002 in einem Interview die Kreditwürdigkeit Kirchs an. Laut Staatsanwaltschaft, damit die Bank von Kirch ein Mandat erhält, um so an der späteren Zerschlagung seines Konzerns mitzuverdienen. Das hält die Verteidigung schlichtweg für falsch.
Die Anklage verschweigt, ich habe es vorhin drin gesagt, verschweigt Informationen, die sie bereits im vergangenen Jahr erhoben hat. Denn aus diesen Informationen ergibt sich, dass die Deutsche Bank und die Vorstände der Deutschen Bank im Jahr 2002 gerade kein Mandat von Dr. Kirch erstrebt haben.
Das Gericht hat sich bis September Zeit genommen, den Sachverhalt aufzuklären. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 10 Jahre Haft. Rolf Breuer gilt in diesem Prozess als Hauptfigur. Jürgen Fitschen dagegen soll laut Staatsanwaltschaft nicht aktiv an den Absprachen beteiligt gewesen sein, diese aber toleriert haben. Im Falle einer Verurteilung aber wäre er wohl als Co-Chef für die Deutsche Bank nicht mehr tragbar.
Neben Jürgen Fitschen müssen sich 4 ehemalige Top-Manager vor Gericht verantworten. Auf tagesschau.de stellen wir Ihnen alle Angeklagten im Kurzporträt vor. Im Schuldenstreit mit Griechenland will Ministerpräsident Tsipras offenbar auf die Geldgeber zugehen. Bis zum 9. Mai sei eine Einigung möglich, sagte er in einem Fernsehinterview. Ein Gesetzentwurf mit Reformen solle rasch ins Parlament eingebracht werden. Sollte die EU weitergehende Maßnahmen fordern, erwägt Tsipras, eine Volksabstimmung darüber abzuhalten. Griechenland droht ohne Hilfszahlungen die Pleite. Bei den Verhandlungen mit den Gläubigern soll Finanzminister Varoufakis künftig offenbar eine weniger zentrale Rolle spielen.
Griechische Milliarden schlummern in der Schweiz, meist unversteuert. Das wollen die Regierungen beider Länder mit einem bilateralen Steuerabkommen ändern. Darüber hinaus hofft die Athener Regierung, mit einer Amnestie für Steuerhinterzieher mehr Geld einzunehmen. Finanzminister Varoufakis leitet diese Verhandlungen. Mit den Gläubigern wird er das nicht mehr verantwortlich tun. Alexis Tsipras hat die Zuständigkeiten an andere verteilt. Für einige Journalisten ist der Schritt unausweichlich, denn es gibt keine Arbeitsebene mehr zwischen den EU-Ministern. Man kann von einer Rasur Varoufakis sprechen. Offensichtlich wurde seine Verantwortlichkeit beschnitten, vor allem was die Verhandlungen betrifft. Einen Großteil übernehmen andere. Das war notwendig nach dem Eurogruppentreffen in Riga. Alexis Tsipras will eine Einigung mit den Gläubigern bis zum 9. Mai. Das erklärte er vergangene Nacht im griechischen Fernsehen. Eine Volksabstimmung über seine Reformen will er eigentlich vermeiden. Neuwahlen schließt er aus. Wenn wir uns auf etwas einigen, das außerhalb dessen liegt, wozu uns die Menschen gewählt haben, kann ich dem nicht einfach zustimmen. Dann muss die Lösung vom Volk abgesegnet werden. Aber ich bin davon überzeugt, dass es so weit nicht kommen wird. In Athen diskutiert Tsipras weitere Reformpläne mit seiner Fraktion. Beispielsweise eine stärkere Unabhängigkeit der Steuerbehörden, um Korruption und Vertuschung zu unterbinden. Eine Sonderabgabe auf Vermögen und die Erhöhung der Luxussteuer. Es könnte zu verpflichtenden Kreditkartenzahlungen kommen, damit die Mehrwertsteuer gezahlt wird, und eine Kontrolle des Geldverkehrs bei verdächtigen Personen. Es scheint, als habe Alexis Tsipras das Verhandlungsruder übernommen und wolle keine Zeit mehr verlieren.
Die Serie von Polizeigewalt gegen Schwarze hat in den USA erneut schwere Unruhen ausgelöst. Über die Ostküstenmetropole Baltimore wurde der Ausnahmezustand und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. In der vergangenen Nacht war es dort nach einer Trauerfeier für den 25-jährigen Freddie Gray zu schweren Ausschreitungen gekommen. Er war am 19. April nach einer Wirbelsäulenverletzung gestorben, die er sich in Polizeigewahrsam zugezogen haben soll.
Das ist das, was übrig geblieben ist von einem Drogeriemarkt. Insgesamt musste die Feuerwehr mehr als 140 Brände löschen. Die Polizei war nur einen Block entfernt, stand da stundenlang rum und schaute erst nur zu. In einer Stadt, in der es schon öfters zu Fällen von Polizeibrutalität gekommen ist, hatten die Beamten sich zunächst bewusst zurückgehalten, um die Lage nicht zusätzlich aufzuheizen. Vergebens. Bis weit in die Nacht brannten Autos, Gebäude, Mülltonnen. Randalierer plünderten Geschäfte, bewarfen die Polizei mit Steinen und Flaschen. Landesweites Entsetzen, auch beim Präsidenten. Für die gestrige Gewalt gibt es keine Entschuldigung. Und sie hat nur abgelenkt von den tagelangen, friedlichen Protesten, die es zuvor gab. Es hatte ein Tag des Gedenkens an Freddie Gray werden sollen. Der Afroamerikaner war in Polizeigewahrsam auf bisher noch ungeklärte Weise schwer verletzt worden, starb dann im Krankenhaus. Doch schon kurz nach der Trauerfeier erste Ausschreitungen. Mittlerweile sind hunderte zusätzliche Beamte angerückt, sowie die Nationalgarde. Es gilt der Ausnahmezustand und in ganz Baltimore für eine Woche eine nächtliche Ausgangssperre.
Wieder erschüttern Krawalle eine amerikanische Stadt, diesmal eine Metropole. Und wieder entlädt sich die jahrelang aufgestaute Wut über Diskriminierung und Polizeigewalt in Chaos und Randale. Doch solange amerikanische Städte die Ursachen hierfür nicht in den Griff bekommen, wird Baltimore wohl nicht die letzte Stadt hierzulande gewesen sein, die solche Szenen erleben muss.
Im Streit um eine finanzielle Besserstellung von Erziehern und Sozialarbeitern stehen die Zeichen auf Streik. Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen mit den Kommunen lassen die Gewerkschaften ihre Mitglieder über eine unbefristete Arbeitsniederlegung abstimmen. Bereits Ende kommender Woche könnten Einrichtungen wie Kindertagesstätten geschlossen bleiben. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten Einkommensverbesserungen von durchschnittlich 10%. Die Kommunen halten das für unbezahlbar. Nach dem schweren Hochwasser im Frühsommer 2013 hatten sich Bund und Länder auf ein nationales Schutzprogramm verständigt. Heute wurden in Berlin Einzelheiten vorgestellt. Mittelfristig sind entlang von Elbe, Oder, Donau und Rhein mehr als 100 Einzelprojekte geplant. Der Bund stellt dafür in den kommenden 3 Jahren rund 300 Millionen Euro bereit.
Wenn die Deiche erst brechen, ist es zu spät. Regelmäßige Hochwasser wie zuletzt 2013 haben den Ruf nach Vorsorge immer lauter werden lassen. Nun stockt der Bund die Mittel deutlich auf. Das Ziel? Den Flüssen Deutschlands wieder mehr natürlichen Raum geben, so wie es früher der Fall war.
Bevor Flusswege als Schifffahrtswege durchflussfähig gemacht worden sind und auch die natürlichen Auenflächen und Polderflächen verschwunden waren und bebaut worden sind.
Um neue Polder, also Überflutungsflächen, zu schaffen, will man Bauern entschädigen, sowie Eigentümern das notwendige Land für den Deichrückbau abkaufen. Länderübergreifende Projekte sollen künftig verhindern, dass Maßnahmen am Oberlauf eines Flusses den Bewohnern am Unterlauf gar schaden. Vor allem an Elbe, Rhein und Donau wird nun investiert, in kleinerem Rahmen auch an Oder und Weser.
Das sind also dann die 1 Milliarde 180 Millionen Kubikmeter, die die Polder zusätzlich aufnehmen können, wenn wir fertig sind mit dem Programm. Und die Deichrückverlegungen gewinnen eben zusätzlichen Raum für die Flüsse. Und das sind die insgesamt 20.000 Hektar.
Mehr als 300 Millionen Euro sollen schon in den kommenden 3 Jahren fließen. Vorbeugen also, statt teurem Wiederaufbau nach dem verheerenden Deichbruch.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 29. April.
Das Hoch, das über Deutschland ostwärts zieht, sorgt heute Nacht für meist klaren Himmel und dadurch für recht niedrige Temperaturen und Frost. Morgen beschert es dem Osten viel Sonnenschein. In der Nacht gibt es noch einzelne Schauer, die aber abklingen. Im restlichen Land ist es trocken, oft klar oder locker bewölkt. Örtlich bildet sich Nebel. Der Tag beginnt mit Sonnenschein und lockeren Wolken. Im Osten bleibt es überwiegend sonnig. In der Westhälfte ziehen Wolken auf, die Schauer bringen. Am Abend erreichen die Wolken den Osten. Schwacher bis mäßiger, im Nordwesten auch frischer Wind. In der Nacht Abkühlung auf +6 bis -4 Grad. Morgen werden an der Nordsee 11 Grad erreicht, am Oberrhein 19. Die Aussichten: am Donnerstag Sonne, dichte Wolken, Schauer und Gewitter. Freitag im Süden Baden-Württembergs und Bayerns Regen, sonst einzelne Schauer. Am Samstag im Süden Regen, in der Mitte und im Norden freundlicher.
Thomas Roth begrüßt Sie mit den Tagesthemen. Heute schon gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Bayern München gegen Dortmund. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.